Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot Mandy und Suspiria. The Toffer Offer. Ja, zuallererst fange ich mit Mandy an. Und zwar ist Mandy ein sehr, sehr kleiner Nischenhorrorfilm, würde ich mal sagen. Also, kleine ist immer so relativ, weil der Film relativ schnell, ja, das klassische Word of Mouth für sich vereinen konnte. Also, es wurde viel geredet über diesen Film, aber doch eher in, ja, Filmkennerkreisen oder in Leuten, die sehr an Film interessiert sind. Ich nehme mal an, dass viele, die das jetzt hier hören, nicht wissen, wovon ich spreche. Deswegen ganz grob mal gesagt, was ist Mandy überhaupt? Mandy ist ein Horror-Rache-Thriller und in der Hauptrolle, jetzt kommt's, Nicolas Cage. Und das ist ein neuer Film, das ist kein alter Film, womit man jetzt automatisch, glaube ich, im Kopf von vielen gleich mal so die besten Nicolas Cage-Memes irgendwie so wachruft. Und dieser Film ist teilweise auch sehr meme-würdig für Nicolas Cage. Also ich meine, Nicolas Cage ist einfach, vor allem in den letzten Jahren, ein Meta-Joke von sich selbst geworden. Er ist einfach ein weirder Typ und hat sich, glaube ich, krass verschuldet. Hat heftige Steuerrückzahlungen oder sowas. Irgendwie solche Geschichten habe ich gehört. Und dementsprechend hat Nicolas Cage so ein bisschen diese Route eingeschlagen, wie Bruce Willis, dass er einfach pro Jahr so circa 6 oder 7 schlechte Filme rausbringt, die direkt auf DVD auch am besten veröffentlicht werden. Mit keinen namhaften anderen Schauspielern, mit absolut klassischen, billigen Standardplots, ohne irgendwelche besonderen Eigenschaften. Und dann, alle paar Jahre noch, immer noch so alle 5, 6 Jahre vielleicht, kommt ein Nicolas Cage-Film raus, der super strange ist und richtig, richtig, ja, gegen das Mainstream eigentlich, wo er mit irgendeinem völlig verschrobenen oder auch sehr interessanten und kleinem Regisseur zusammenarbeitet und sich da auch, sagen wir mal, völlig dem Projekt hingibt und plötzlich in einem guten Film wieder landet. Und das muss man wirklich jetzt mal hier an der Stelle ganz klar sagen. Nicolas Cage ist kein schlechter Schauspieler. Das ist zumindest meine Meinung. Und ich meine, so ist das hier immer bei meinem Podcast, das ist halt meine Meinung. Nicolas Cage ist in ein paar richtig großartigen Filmen drin. Es gibt immer noch so ein paar Klassiker, die ich selbst noch nicht gesehen habe mit ihm. Leaving Las Vegas zum Beispiel, da spielt er einen Alkoholiker, der sich wirklich über den Verlauf dieses Films, ja, sprichwörtlich jetzt mal zu Tode säuft. Also er tut es, glaube ich, nicht wirklich. Ich weiß es nicht, ich habe den Film bis heute nicht gesehen. Er war damals dafür auch für den Oscar nominiert, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf in Erinnerung habe. Und eben, also Nicolas Cage und über die Jahre hinweg immer mal wieder. Also ich weiß noch, 8mm war ein toller Thriller, für die Zeit natürlich, aus der er kommt. Das ist ein Film der 90er. Und hat auch immer wieder so ein bisschen gewechselt zwischen solchen Filmen, sehr ernsten Themen, auch Lord of War, großartiger Film, wo er einen Waffenhändler spielt. Und natürlich hat er immer wieder zwischendurch sehr alberne Projekte gehabt. Das war von Anfang an ein bisschen so mit Nicolas Cage. Also eben, wenn man sowas wie Face Off denkt, das ist ein komplett absurder Film, aber er ist trotzdem unterhaltsam. Und dann eben ist er irgendwann abgerutscht und hat so nur noch so ein bisschen die Grütze gemacht, die nicht mal unterhaltsam war aus Grützegründen. Und das war natürlich sehr schade mit Nicolas Cage. Und jetzt hier ist er in Mandy also. Und Mandy ist eben, wie ich vorher erwähnt habe, ein Horror-Rache-Thriller, so in etwa, würde ich sagen. Regie führt hier Panos Cosmatos. Also ich finde, der Name ist schon wirklich, sagt schon viel über diesen Film tatsächlich aus. Also dass der Cosmatos mit Nachnamen heißt, erinnert mich auf jeden Fall an was Kosmisches. Und dieser Film hat auf jeden Fall was Kosmisches, wenn man das mal so abstrakt formulieren darf. Ja, worum geht's überhaupt in Mandy? Also ich sage Horror-Thriller, Rache-Thriller, keine Ahnung. Da kann man sich jetzt noch nicht so viel konkret unter vorstellen. Man kann auf jeden Fall gleich mal vorab sagen, ohne zu spoilern, der Film ist sehr simpel. Das ist keine komplexe Geschichte. Dieser Film funktioniert definitiv auf einer visuellen Ebene. Das ist so das, was ihn, glaube ich, auch ins Gespräch für viele gebracht hat, sein visueller Stil und wie er dadurch eben seine Geschichte erzählt, seine eigentlich sehr simple Geschichte. Es ist ein bisschen schwer, über den Film und seine Story zu reden, weil sie so simpel ist, dass wenn ich jetzt erzähle, was überhaupt der, sagen wir mal, der Horror-Aspekt oder der Rache-Aspekt an dem Film ist, dann würde ich damit schon so circa die erste bis dreiviertel Stunde des Films vorwegnehmen. Deswegen mache ich das an dieser Stelle nicht. Trailer, weiß ich nicht, ob ich empfehlen würde. Die Trailer machen das dann eigentlich auch, die spoilern auch so, würde ich sagen, die ersten 45 Minuten. Ich persönlich fand das nicht schlimm und hatte den Trailer vorher gesehen, weil mir klar war, dass der Film, also eben, ich wusste, was für ein Genre das ist, und wenn, sobald man weiß, es ist ein Rache-Thriller, dann muss ja irgendwas gerecht werden. Und dann, sagen wir mal so, wenn man den Film sieht, dann bleiben da eh nicht so viele Sachen, die man rächen kann, sagen wir mal. Und dementsprechend ist das jetzt, ist auch nicht ein Film, finde ich, den man wirklich so konkret spoilern kann, weil der nicht von seinem Plot an sich lebt. Also der Plot ist nicht das, was diesen Film interessant oder unterhaltsam macht, sondern die Art, wie das Ganze erzählt wird. Und deswegen ist es ein Film, den ich auf jeden Fall als sehenswert bezeichnen würde. Und ich meine dieses Wort wirklich so, wie es ist. Es ist sehenswert. Das heißt nicht, dass dieser Film der beste des Jahres ist oder der tollste oder was auch immer. Oder der spannendste. Aber es ist optisch echt ein Erlebnis. Und es ist ein Film, wo ich froh bin, dass ich den hier in einem einmaligen Event bei uns im Kino sehen konnte. Er lief tatsächlich nur in einer einzigen Vorstellung. Und ich bin sehr froh, dass ich das hingekriegt habe. Denn das ist die erste halbe Stunde ein sehr anstrengender Film gewesen. Also, wenn man das jetzt mal kurz ein bisschen genauer fassen soll, weil ich ihm die Story so gar nicht erkläre. Nicolas Cage spielt halt so einen Typen. Ich glaube, er ist Holzfäller vom Beruf. So, das wird irgendwie angeschnitten. Er arbeitet, glaube ich, für irgendeine Baufirma und mäht halt Bäume ab. Das spielt keine wirkliche Rolle im Film. Also, das ist so, der Film eröffnet mit einer Szene, in der einen Baum fällt und ein Bauarbeiter hinträgt. Deswegen nehme ich mal an, dass er sowas macht beruflich. Das wird auch nicht weiter thematisiert im Grunde. Er lebt ein sehr idyllisches, ruhiges Leben mit seiner Freundin Mandy. Und das war es im Grunde. Die leben sehr zurückgezogen. Und der Film ist aber von Anfang an sehr, sehr speziell in seinem Look. Und dabei ist er in den ersten paar Einstellungen noch relativ klassisch, würde ich sagen. Die Farben sind zwar sehr kräftig da auch schon. Und was vor allem deutlich wird, ist das Filmgrain. Also zu Deutsch, ja, Filmkörnung. Das, wer mal sich mit Filmrolle wirklich beschäftigt hat, der weiß, dass das vor allem bei Filmrollen passiert, wenn da Staub draufkommt, wenn die Filmrollen auch ein bisschen älter werden. Jede kleine Macke, jeder kleine Knick, der da mal reinkommt, der ist natürlich letzten Endes irgendwann sichtbar. Und so kann eben Filmkörnung auch entstehen, aber Filmkörnung kann auch durch das Filmformat an sich entstehen. Also je nachdem, was für ein Format ich benutze, ob das jetzt 8 mm, 16 mm Filmformat war, hat das unterschiedlich starke Körnung, dieses Bild. Und dieser Film hier ist komplett digital gedreht und hat dann im Nachhinein diese Körnung verpasst bekommen. Und das ist sehr interessant an vielen Stellen, denn das Bild wirkt sehr unruhig dann natürlich. Körnung ist ja, das sind wie, also das ganze Bild besteht aus lauter kleinen Punkten. Und je grober diese Körnung ist, desto sichtbarer ist sie. Und desto mehr wirkt das Bild so, als wenn alles in dem Bild so ein bisschen wuseln würde. So lauter kleine Punkte, die sich bewegen. Und das ist ja bei Bild immer so, aber da sieht man es halt tatsächlich auch. Als normaler Zuschauer sieht man es dann dort sehr gut. Und nicht nur das, sondern auch der Film arbeitet neben dieser Körnung auch sehr stark mit Farben. Also es ist sehr, sehr extrem auch. Also der Film macht auch manchmal einen sehr harten Wechsel. Also eben ganz am Anfang fängt er relativ traditionell an und sagen wir mal so nach den ersten 5 Minuten, 6 Minuten, plötzlich ist dieser Film ganz anders farblich und plötzlich kommen irgendwelche weirden visuellen Effekte mit rein und sagen wir mal noch eine halbe Stunde später macht er nochmal einen ganz krassen Schnitt und plötzlich ist das ganze Bild in Rot getaucht und alles, was man noch sieht, ist die Schwarztöne im Bild oder die dunklen Töne und Rot und das war's. Und ganze Szenen sehen so aus, nicht nur einzelne Einstellungen. Und das ist schon sehr speziell und das kann auch anstrengend sein, wenn man sich nicht dafür, ja, wappnet und nicht dafür bereit ist. Ich wusste vorher schon so ein bisschen, worauf ich mich einlasse und fand das eben sehr interessant. Ab und zu bin ich einfach in dieser Stimmung, dass ich einen Film sehen will, der, ja eben, mal so ein Arthouse-Film, sagen wir es ruhig, wie es ist, ein Artsy-Film, der einfach ja eher ja, ein Erlebnis ist auf seiner visuellen und auch audiotechnischen Ebene. Mehr als dass ich jetzt direkt im Gehirn bewusst eben irgendwelche Plotpunkte oder Dialoge oder so verarbeiten muss, sondern es ist mehr so ein, ja, eben so ein Bilderrausch. Und manchmal funktioniert das auch gut und manchmal auch gar nicht. Also es ist nicht so was jeder machen kann und was auch für jeden Film das Passende ist. Hier hat es gut gepasst, weil die Geschichte eben sehr simpel ist. Also man versteht die auch trotzdem, obwohl sie sehr abstrakt teilweise visuell dargestellt wird. Und deswegen war das hier einfach perfekt gewählt. Ich kannte den Regisseur vorher nicht. Der hat ein, zwei andere weirde Sachen vorher gemacht, die eben, glaube ich, auch visuell sehr strange sind. Ich habe sie nicht gesehen. Und Nicolas Cage hier, kann man ganz klar sagen, gibt eine gute Darbietung ab. Natürlich spielt er eine sehr simple Rolle, aber das, was er da spielt und auch wie er spielen soll, glaube ich, passt sehr gut in diesen Film rein. Also er hat einfach sowas Komisches, etwas Eigenartiges an sich. Also Nicolas Cage ist für mich gleichzeitig verrückt und gleichzeitig hat er was, ja, fast Müdes, fast Träges an sich. Und das finde ich eine sehr interessante Kombination bei diesem Schauspieler, dass er eben manchmal so wirkt, als wenn er gleich einschlafen würde, wenn er mit jemandem redet und ihm gelangweilt von der Situation ist und gelangweilt von seiner Umgebung. Und gleichzeitig denkst du dir, aber vielleicht haut er jeden Moment auf den Tisch und schreit dich an. Und das ist, bei einem Menschen wäre mir das nicht so recht. Aber bei einem Schauspieler, wenn er diese Präsenz trotzdem hat, und das hat Nicolas Cage, das hat er definitiv, wenn man ihn eben richtig einsetzt. Und hier, Panos Cosmatos weiß, wie er ihn nutzen muss und nutzt ihn als einen weirden, ja, namenlosen Typen im Grunde. Also wir wissen eigentlich fast gar nichts über ihn. Und dann darf er so richtig seine Cage-Momente auch haben und darf richtig ausflippen. Also es gibt wirklich eine Szene, ohne dass ich da jetzt den Kontext für gebe, einfach nur, falls ihr das sehen solltet. Es gibt eine Szene, wo Nicolas Cage in einem Badezimmer steht und viel Alkohol zu sich nimmt. Ich glaube, er trinkt eine halbe Flasche Wodka da einfach leer in dieser Szene. Also ich nehme an, dass es Wasser ist, aber rein von der Darbietung her könnte es auch sein, dass er echt einen Wodka trinken würde. Und das ist ein langes Take. Sind keine Schnitte da und der Kameramann weicht zurück und kommt manchmal näher und es wirkt so, als wenn diese ganze Szene komplett improvisiert ist. Als wenn da irgendwer gesagt hat, hey, Nicholas, hier in der Szene darfst du mal ein bisschen sauer werden oder ein bisschen durchdrehen und du musst hier mal ganz viele Sachen, die jetzt vorher passiert sind, musst du hier mal jetzt verarbeiten in dieser Szene. Und das macht Nicolas Cage. Dann steht er da dort, hat keine Hose an, nur eine Unterhose und ich glaube ein T-Shirt, wo so ein Kellogg's-Lookalike-Tiger drauf ist. Er sieht komplett albern aus, ist blutverschmiert und trinkt aus einer Flasche Wodka wie ein Irrer. Und es ist faszinierend, man kann nicht weggucken. Es ist ein bisschen wie so ein Autounfall, wenn Nicolas Cage sich so gehen lässt. Und dementsprechend fand ich ein sehr interessanter Film, ein Film, der mich auch eben beschäftigt hat, weil oft diese visuellen Filme, die wirklich auf dieser visuellen Ebene trotzdem was erzählen oder zumindest auch ja, Gefühle rüberbringen oder eine Stimmung. Und das tut dieser Film auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall sehr stimmungsgeladen, was dieser Film macht. Das lässt einen nicht kalt. Das ist nicht, also ein Film, der eine komplexe Geschichte erzählt, in tollen Dialogen, der kann auch unglaublich stark beschäftigen. Aber manchmal kommen diese Filme, und ich will ihn jetzt nicht auf diese Stufe stellen, in keinster Weise, aber manchmal kommen so Filme wie 2001, Space Odyssey von Kubrick, generell Filme von Kubrick sind ein gutes Beispiel. Das sind so Filme, die haben auch eine Story, die vielleicht interessant ist, aber die haben einfach die Art, dadurch, wie sie visuell erzählt werden, brennen sie sich wirklich in den Kopf ein. Und Mandy ist nicht auf dem Level natürlich, aber es ist definitiv ein Film, der eine ähnliche Kerbe versucht zu schlagen und es eben teilweise auch tut. Und ja, der Film ist, was kann man da sonst noch zu sagen, teilweise ultra brutal. Also die Gewalt wirkt zwar sehr künstlich und sehr abstrakt, eben weil der ganze Film mit seinen Farben völlig absurd gestaltet ist. Aber trotzdem ist diese Gewalt da und sie ist teilweise wirklich, puh, schon ein bisschen übel, schon ein bisschen eklig. Und falls man da irgendwie sehr sensibel ist, sollte ich sagen, dass das nicht so empfehlenswert ist, diesen Film sich anzugucken. Denn er macht schon auch, er hat auch einfach ein paar Szenen, selbst er hat ein, zwei Szenen auch, wo man die Gewalt nicht wirklich sehen kann. Also man sieht sie schon, aber man sieht sie nicht in ihrer vollen Brutalität, in ihrer Detailhaftigkeit, wie es in anderen Stellen des Films ist. Und trotzdem ist es eine sehr heftige und brutale Szene dann. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich meine, das ist wie wenn man das jetzt als Beispiel nehmen würde, ich meine, wenn ich da ein Kind sehe und dann sehe ich, dass jemand eine Waffe nimmt und das Kind erschießt, aber ich sehe nur die Waffe und wie sie abdrückt, dann weiß ich trotzdem, dass das Kind jetzt erschossen wurde. Ich muss das Kind nicht sehen, wie das von der Kugel getroffen wird und zu Boden sinkt. Mein Kopf baut die Bilder ja zusammen und deswegen ist das ja dann trotzdem brutal, dass da einfach zum Beispiel ein Kind erschossen wird. Und sowas meine ich. Also es gibt auch solche Szenen in diesem Film, wo es nicht in seiner Härte und seiner Detailhaftigkeit komplett gezeigt wird und ich aber trotzdem das als eine sehr brutale Szene empfinde. Also wer da ein leichtes Gemüt hat, sollte um Mandy auf jeden Fall einen Bogen machen. Generell, wenn ihr einen guten Rache-Thriller haben wollt, der eine Story packend erzählt und da auch eine gewisse Befriedigung gibt und auch, ja, das eben, sagen wir mal, angenehm oder auch leicht erzählt rüberbringt, dann ist Mandy nicht das Richtige. Mandy ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Und Mandy ist anstrengend und Mandy ist deswegen trotzdem, ja, eben auf jeden Fall sehenswert, würde ich auf jeden Fall sagen. Stranger Film, auf jeden Fall. Es ist auch immer schwierig, wenn die Kritiken den Film zu sehr loben, weil eben die Geschichte ist schon sehr simpel. Und was ich noch als Kritikpunkt vielleicht nennen würde, diese visuellen Effekte sind später im Film sehr, sehr effektiv und sehr, sehr gut, weil der Film fast was Albtraumhaftes dann hat. Eben ganze Szenen sind komplett in Rot getaucht. Alles wird immer weirder und stranger. Auch die Leute, die in diesem Film vorkommen, werden irgendwann albtraumhafte Figuren. Aber ganz am Anfang noch kann sich der Film nicht so ganz entscheiden, was für einen visuellen Stil er hat. Und ich weiß noch so die ersten eben 10 Minuten, Viertelstunde, wo er dann am Anfang zum Beispiel sehr traditionell daherkommt, nur halt mit starker Filmkörnung. Dann plötzlich wechselt der visuelle Stil, plötzlich ist alles, sind die Farben noch intensiver, dann ist das Orange plötzlich völlig überdreht, also da ist der Farbwert schon zu hoch, also es wirkt völlig unnatürlich, aber nicht, eben deswegen nicht trotzdem nicht traumhaft, sondern sehr, ja, sehr unpassend einfach. Und am Anfang macht der Film ein paar so Wechsel durch und plötzlich hat er irgendwelche visuellen Effekte, die nicht so ganz reinpassen und der Film wirkt echt in der Hinsicht sehr, sehr trashig, auch ein Stück weit. Und später findet er diesen Stil aber konsequent und weiß, wie er ihn zu benutzen hat und umsetzen muss. Aber am Anfang wirkt es ein bisschen wackelig und der Film hat auch einen starken Bruch. Ab dann, wo so ein bisschen wirklich der Racheaspekt dieses Films zum Tragen kommt, macht er einen sehr starken Bruch. Alles, was nach diesem Bruch kommt, finde ich sehr, sehr interessant optisch. Teilweise auch vorher. Aber dieser Bruch ist trotzdem sehr, sehr spürbar und so ganz. Ja, so ganz gerechtfertigt fühlt er sich nicht an. Also es wäre schöner, wenn der Film so ein bisschen konsequenter und vielleicht eher in kleineren Schritten so ein bisschen in diese, ja, Höllenschlund-Optik, in die er definitiv abdriftet, wenn er da ein bisschen Step by Step mehr hingehen würde und nicht so einen harten Cut machen würde. Also manche Szenen zwischendrin passen dann einfach gar nicht mehr so ganz rein in die Gesamtoptik und es wirkt nicht so ganz rund an der Stelle. Aber sonst kann ich zu Mandy wirklich wenig sagen, ohne den Film zu spoilern. An der Stelle halte ich es auch gar nicht für sinnvoll. Also es gibt auch keinen Aspekt, den ich da besprechen wollen würde, der in die Spoiler eingreift. Braucht man nicht. Wie gesagt, die Geschichte ist sehr, sehr simpel und das ist ein Film für Leute, die sagen, okay, heute gönne ich es mir mal hart, heute wird mal ein schwieriger Film geguckt, was die Optik angeht. Also nicht, was die Geschichte angeht. Die Geschichte ist ganz klar zu verfolgen. Aber heute will ich mal einen Rausch der Bilder und das würde ich sagen, ist Mandy definitiv. Also eine Empfehlung auf dieser Seite, aber ganz kleine Empfehlung nur für ganz bestimmte Leute, würde ich sagen, nicht für jeden. Ja, und was habe ich dann noch im Angebot? Ich habe noch Suspiria im Angebot. Suspiria ist ein Film von 2018. Es gibt auch ein Original zu diesem Film aus den 70ern, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich rede von der neuen Version, das ist ein Remake. Gemacht hat diesen Film Luca Guadagnino, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ich hoffe. Guadagnino hat zuletzt Call Me by Your Name gemacht letztes Jahr. Dieser Film war auch für mehrere Oscars nominiert. Und danach hat er sich gedacht, komm, lass mal ein Remake von einem Horrorfilm aus den 70ern machen. Das klingt ja erstmal nicht so genial von der Idee her. Da denkt man sich erstmal, da hat wohl jemand aber ganz übel daneben gegriffen. Ist aber nicht der Fall. Also ich habe lustigerweise Call Me by Your Name nicht gesehen. Ich habe generell noch keinen Film von diesem Regisseur gesehen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, inwiefern das jetzt zu seinem bisherigen Stil, zu seinem bisherigen Schaffen passt, was er in Suspiria gemacht hat. Aber Suspiria selbst ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Machwerk. Und passt auch perfekt zu Mandy in gewissen Punkten. Deswegen dachte ich mir, ich kombiniere das Ganze hier mal in einem Podcast. Worum geht es in Suspiria? Suspiria spielt in Berlin, spielt vor der Wende, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Oder ganz kurz danach, ich glaube vor der Wende. Die Mauer spielt auch rein optisch immer wieder eine prominente Rolle im Film. Und es geht in diesem Film um eine Tanzschule. Eine Schule, die ja Tanzaufführungen durchführt, der besonderen Art. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, ja, scheinbar elitäre Tanzschule und auch, das sind nicht so übliche Tanzstücke, glaube ich, sondern es soll schon rüberkommen, dass die sehr, sehr ja, kunstvolle und sehr abstrakte Sachen davor bringen und dass da auch eine ganz klare Hackordnung und Disziplin herrscht an dieser Tanzschule. Ja, und es geht darum, dass in dieser Tanzschule in Berlin, dass da komische Dinge scheinbar vor sich gehen. Und wir lernen auch diese Geschichte kennen durch unsere Hauptfigur in diesem Film, und zwar Susie Bennion. Susie Bennion wird gespielt von Dakota Johnson. Dakota Johnson. Wer den Namen jetzt nicht im Kopf hat, ist, glaube ich, nicht, kann man jetzt nicht vorwerfen. Dakota Johnson ist den meisten sicher ein Begriff als, wie heißt sie nochmal? Oh Gott, ich weiß den Namen nicht mal, weil ich diese Filme nicht sehen wollte. Anastasia Steele. Oh, ich habe gerade ist mir nochmal eingefallen. Irgendwie wollte ich Elizabeth sagen. Anastasia Steele aus den 50 Shades of Grey Filmen. Ja, ich glaube, es ist für jeden klar, dass ich diese Filme nicht gesehen habe. Ich sollte es vielleicht irgendwann mal machen, wenn ich nicht ganz nüchtern bin. Vielleicht sollte man sich da wirklich ein oder zwei Flaschen Rum aufmachen und dann kann man das vielleicht auch gucken, ohne dass es einem körperlich wehtut. Mir würde es das wahrscheinlich. Und ja, Dakota Johnson hat sich scheinbar irgendwie nach dieser 50 Shades of Grey-Reihe gedacht, komm, lass mal ein paar weirde Sachen machen oder zumindest mal Filme, die in eine ganz andere Richtung gehen als das, wofür ich jetzt bekannt geworden bin. Zuletzt war sie auch in Bad Times at the El Royale, war auch ein Film mit ihr. Sie hat auch da mich jetzt nicht gestört oder so. Aber ich muss sagen, ich bin nicht der größte Dakota Johnson-Fan. Ich finde sie schauspielerisch in den Sachen, in denen ich sie jetzt gesehen habe, meist einfach ein bisschen hölzern. In 50 Shades of Grey war das sowieso so, also die Stellen, die ich zumindest gesehen habe. Aber da ist es immer schwer zu sagen, liegt es am Schauspieler, liegt es am Regisseur, liegt es auch am Drehbuch. Manchmal ist es wirklich schwer, das festzustellen. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel Twilight. Das fand ich ganz, ganz schrecklich. Da habe ich die ersten drei Teile gesehen. Und ich finde es fürchterlich, wie diese Schauspieler spielen. Und zwar alle, aber natürlich besonders das Hauptliebespärchen, in dem Fall eben Kristen Stewart und Robert Pattinson damals. Und ich fand die beide absolut schrecklich. Und beide haben mir später in anderen Filmen von anderen Regisseuren gezeigt, dass sie doch Schauspieler sind und doch was können. Vielleicht nicht alles und vielleicht sind sie auf einen bestimmten Typus festgelegt, aber sie können auf jeden Fall deutlich mehr, als sie in Twilight gezeigt haben. Und bei Dakota Johnson fehlt mir diese Erkenntnis noch. Die mache ich persönlich noch nicht so. Ich sage jetzt nicht, dass sie schlecht ist in Suspiria. Aber dafür, dass sie die Hauptfigur ist, sie trägt uns durch diesen Film, sie ist unser Ankerpunkt, sie ist als positive Hauptfigur auch, eben will ich ja auch mit ihr sympathisieren, es soll mir nicht egal sein, was mit ihr passiert. Und das kann sie einfach nicht besonders gut. Sie ist eine sehr blutleere Person. Einfach in meiner Wahrnehmung ist es leider so. Ich weiß nicht, wie man das nüchtern runterbrechen soll. Es ist Schauspielerei. Das ist schwer, das an irgendwas ganz konkret festzumachen. Aber ich finde, gerade Szenen, wo man sich denken würde, okay, eine charismatische Schauspielerin oder eine Schauspielerin, die Empathie ausstrahlt, kann dann zum Beispiel, wenn irgendwas Verstörendes passiert, kann die das einfach emotional besser rüberbringen, dass ich tatsächlich mir vielleicht auch Sorgen um diese Figur mache oder ihre Ängste nachvollziehen kann. Und Dakota Johnson steht an dieser Stelle und spricht denselben Dialog, den eine andere Schauspielerin da gesprochen hätte und bringt es einfach ein bisschen kälter rüber. Ob das Absicht ist oder nicht, ich meine, ich habe es jetzt in ein, zwei Sachen schon gesehen und ich empfinde das wirklich jedes Mal so. Ob sie sich jetzt wirklich in Todesgefahr befindet oder in einer lustigen Situation in einer Bar, all diese Szenen sind immer irgendwie ein bisschen blutleer. Und das sind jetzt keine Szenen aus Suspiria, die ich meine, sondern aus anderen Filmen. Und in keinem dieser Fälle habe ich mir je gedacht, ah, okay, ja, das ist jetzt echt eine Figur, das ist jetzt ein Charakter, der da steht und der was durchlebt. Sondern das ist für mich halt wirklich die Schauspielerin Dakota Johnson, die jetzt ihren Text auswendig vorsagt und ja, ein bisschen Emotion, ein bisschen Mimik dazu bringt. Aber nicht das, was ich mir erwarten würde an der Stelle. Und es gibt Stellen, wo das vielleicht passt, wo sie also eben, ich glaube, man castet diese Frau noch nicht richtig. Dakota Johnson wäre ähnlich wie Kristen Stewart für mich jemand, der gut in diese sehr nüchternen, kühlen Rollen passen würde. Ich glaube, da könnte man sie sehr gut sogar besetzen. Aber als, ja, empathische Hauptfigur fällt mir ein bisschen schwer, sage ich ehrlich. Ja, jetzt bin ich ziemlich abgedriftet in Richtung Dakota Johnson. Worum geht es in dem Film sonst noch? Mehr will ich dazu wirklich an der Stelle auch bewusst nicht sagen. Es geht um diese Tanzschule und es ist definitiv ein Film des Horrorgenres, insofern, dass es ein Film ist, der eine sehr unheimliche Stimmung hat. Und es gehen auf jeden Fall richtig weirde Sachen in diesem Film vor. Und ich würde auch noch sagen, dieser Film ist stellenweise sehr, sehr brutal. So sehr, dass ich bin schon jemand, der viel gewohnt ist und viel gesehen hat. Ich bin jetzt kein Fan von Gore oder Splatter, aber trotzdem bin ich schon viel gewohnt, je nachdem, was man jetzt für Genre sich anguckt. Aber ich gucke viele Tarantino-Filme oder habe sie eigentlich alle gesehen. Und Tarantino ist ja auch ein Regisseur, der vor Brutalität nicht zurückschreckt und auch sehr heftige, brutale Szenen inszeniert. Und damit komme ich vollkommen klar, ehrlich gesagt. Aber in dem Film sind ein, zwei Sachen gewesen, wo ich mir dachte, boah, okay, das ist mir gerade echt zu viel. Oh, ich würde gern weggucken und die Szene hört einfach nicht auf. Und das ist aber auch eine Stärke des Films. Also er ist brutal, aber genau dadurch auch sehr atmosphärisch. Also er bringt auf jeden Fall eine Gefahr rüber, die definitiv von dieser Tanzschule ausgeht. Es ist nicht so ganz greifbar, was da los ist. Dafür muss man auch den Film dann sehen. Aber definitiv heftig. Also wenn man nicht so hart gesotten ist, noch stärker als bei Mandy, würde ich sagen, ist wirklich, also Suspiria. Das ist harter Tobak an manchen Stellen. Es wirkt dann auch sehr bizarr manchmal, diese Brutalität, aber ich fand sie definitiv sehr grafisch und sehr, sehr abstoßend stellenweise. Aber ich fand sie trotzdem nicht deplatziert, würde ich sagen. Ja, was auf jeden Fall noch ein klarer Pluspunkt auch bei Suspiria ist, ist der Schnitt und die Kamera. Denn dieser Film hat einen sehr harten Schnitt teilweise und auch die Kameraschwenks sind sehr hart manchmal. Also manchmal wirkt es fast so, als wenn jemand die Kamera auf ein Stativ gestellt hätte und dann einmal so an den Griff von der Kamera hinten, womit man sie führt, drangehauen hätte und dann macht sie einen scharfen Schwenk nach links oder eben nach rechts und bleibt dann einfach irgendwo stehen und da ist Gott sei Dank dann jemand im Bild. So wirkt es manchmal. Also es wirkt sehr bewusst irgendwie auch an einen älteren Stil, sage ich mal, angelehnt. Also cineastisch ist es, glaube ich, auch eher inszeniert wie Filme aus den 70ern. Also kam es mir auf jeden Fall rüber. Und der Film sieht auch so aus. Dadurch, dass er auch zu dieser Zeit spielt, er spielt nicht in der heutigen Zeit, eben ist er auch von der Ausstattung sehr, sehr schön gemacht. Also auch viel Liebe zum Detail. Das ist vor allem interessant, wenn es ein Film ist, der nicht von Deutschen gemacht wird, über eine Geschichte, die in Deutschland spielt, dann kann man als Deutscher dann natürlich auf kleine Details achten, wenn man möchte. Und selbst da sind sie sehr, sehr aufmerksam gewesen. Also selbst so Kleinigkeiten sind mir dann aufgefallen, wie dass am Frühstückstisch dann das Bad Reichenhaller Jodsalz steht und man ganz klar diese Packung erkennt, wo man einfach mal kleines Lob an die Ausstattung aussprechen muss, dass man hier nicht schludrig arbeitet und nicht schlampig, sondern dann wirklich Sachen sehr, sehr konsequent durchzieht. Und auch die Kostüme, alles ist sehr trist, auch von den Farben, alles ist sehr stark in Grau und dunkle Rot- oder Lila-Töne gehalten. Also ein Film, der optisch auch einen ganz, ganz klaren Stil verfolgt. Und eben durch die Kamera, auch die Kameraeinstellungen sind sehr befremdlich, manchmal auch sehr, sehr ungewohnte Einstellungen, die man nicht oft in Filmen sieht. Der Film nutzt das hier sehr stark, auch dass es ja um eine Tanzgruppe geht, um eine Tanzschule und die eben so ja, sehr experimentelle Tanz-Performance-Darbietungen abliefern. Und da kann man natürlich super mit sehr interessanten und ungewohnten Kameraperspektiven spielen. Was mir auch dann noch zu stark aufgefallen ist, generell der Film hat eben eine starke Atmosphäre und erzählt dadurch auch seine Geschichte und macht sich dadurch auch erst interessant. Und dazu trägt auf jeden Fall auch die Musik bei. Die Musik ist in diesem Fall von Thom Yorke, was wiederum ein Künstlername ist für den Frontmann von Radiohead, was ja wiederum nur eine Band ist. Dahinter verbirgt sich letztlich der Herr Johnny Greenwood, der eben hier die Musik komponiert hat. Und ich finde den Soundtrack großartig. Es gibt ein, zwei Tracks, die man definitiv auch einfach so sich da rausziehen kann und hören kann. Generell ist es aber ein sehr atmosphärischer Soundtrack. Das ist, glaube ich, nichts, was man in der Regel so nebenbei hören kann. Es gibt ein, zwei Tracks eben, wo das schon so ist. Aber das ist ein Film, der sehr speziell ist. Man muss da auf jeden Fall in der Stimmung für sein. Wenn ich das so ganz grob erklären würde, für mich gibt es schon zweierlei Soundtracks. Es gibt so Soundtracks, die sind besonders episch und schön anzuhören oder was auch immer. Und die kann man auch wirklich unabhängig von dem Film sich anhören. Und die funktionieren auch in einem anderen Kontext ganz gut. Oder auch mal, wenn man eben einfach nur schöne Musik mit Streichinstrumenten hören will, ähnlich wie Klassik halt. Also eben ein gutes Beispiel jetzt zum Beispiel von Hans Zimmer, der Inception-Soundtrack. Das sind zum Großteil einfach epochale, tolle Tracks. Die kannst du auch so einfach hören. Suspiria ist schon sehr stark an die Atmosphäre des Films gebunden. Also das sind auch nicht so Songs zum größten Teil, die irgendwie so einem Intervall folgen, die so ein klares Muster haben von Chorus und solchen Geschichten, sondern die sehr undefiniert bleiben, streckenweise. Und deswegen ist es ein sehr, sehr guter Soundtrack, aber es ist jetzt vielleicht nichts, was man zum Großteil einfach mal so nebenbei hört, so hey, ich geh mal joggen, lass mal den Suspiria-Soundtrack hören. Würde ich zumindest nicht empfehlen, wenn man nicht irgendwie sich ständig umdreht und ein bisschen paranoid wird. Ja, genau. Also Musik wirklich großartig, sehr stimmungsvoll. Hat auch teilweise einen schönen Kontrast zu dem Setting geliefert, weil das Setting eben sehr, sehr authentisch in den 70ern gehalten ist. Und da eben, also eben die ganze Ausstattung, alles sehr, sehr gut da reinpasst, der ganze Film optisch daran angepasst ist. Aber diese Musik natürlich ganz klar einen modernen Touch hat. Also es ist schon klar hörbar, dass hier der Frontmann von Radiohead dran gearbeitet hat. Es hat schon so ein bisschen dieses, nicht elektronisch würde ich sagen, aber schon, ja, schon sehr modernen Vibe. Ich finde, ich kann es gerade schlecht erklären, aber definitiv ein Film, der eine Musik, die eher einen leichten Kontrast zu den Bildern setzt, der aber hier gut funktioniert. Ja, die Ausstattung habe ich schon erwähnt. Was sonst noch bleibt, sind die Schauspieler. Denn das habe ich noch gar nicht so richtig erwähnt. Wir haben in der Hauptrolle Dakota Johnson, ja. Und wir haben auch noch in Nebenrollen, wir haben noch Chloe Grace Moretz, Morris. Ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ist bekannt aus Kick-Ass und solchen Geschichten. Und die spielt eben hier auch mit. In einer sehr kleinen Rolle, aber sie spielt eben auch mit. Und vor allem spielt in diesem Film Tilda Swinton mit. Und Tilda Swinton ist vielleicht vielen ein Begriff geworden durch ihre große Mainstream-Rolle der letzten Jahre, war dann in Doctor Strange, wo sie mitgespielt hat. Tilda Swinton ist ein wirklich weirdes Wesen, das muss man einfach mal sagen. Und ich meine das im positivsten Sinne. Ich finde, es ist eine großartige Schauspielerin, aber mein Gott, hat die eine komische und ja, verunsichernde Ausstrahlung. Und trotzdem ist sie extrem interessant. Und auch hier ist sie wirklich perfekt besetzt. Sie ist eine der leitenden Persönlichkeiten an dieser Tanzschule. Madame Blanc heißt sie, glaube ich. Und jede Szene, in der sie ist, man ist wirklich. Es ist eine Art von Hypnose, die von dieser Schauspielerin ausgeht. Und macht das wirklich gut. Und deswegen auch ganz klarer Pluspunkt hier, dass Tilda Swinton für diesen Film gewonnen werden konnte und für die Rolle, die sie spielt, wirklich stark. Aber ja, Suspiria ist deswegen auch für mich trotzdem kein perfekter Film. Zum einen habe ich eben gesagt, Dakota Johnson ist für mich eben ein bisschen das Problem, dass sie einfach diese Bandbreite nicht hat, finde ich, die für die Figur, die sie spielt, schon sinnvoll wäre. Sie ist eben einfach unser emotionaler Ankerpunkt. Und dann gibt es halt auch noch diesen Aspekt in dem Film, dass es gibt so chronologische Brüche gefühlt. Also was heißt gefühlt? Der Film wechselt definitiv manchmal zwischen Vergangenheit und Gegenwart der Erzählung. Und die Sinnhaftigkeit davon, finde ich, ist nicht so ganz gegeben. Also manche Szenen werden so mittendrin mal reingeschnitten, eben Sachen aus der Vergangenheit. Aber in dem Moment wird auch kein Bezug auf sie genommen, habe ich das Gefühl. Sondern sie sind willkürlich platziert oder zumindest würde ich behaupten, dass man sie willkürlich auch an anderer Stelle hätte platzieren können. Und eben das hat sich für mich nicht so ganz erschlossen, inwiefern hier so kleinere Rückblicke manchmal, inwiefern die ja, so bunt gestreut in diesem Film sich wiederfinden. Und dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt, der diesen Film schon für mich zum Teil abwertet. Ich finde trotzdem, dass es ein interessanter Film ist und ich finde auch, dass es ein sehenswerter Film ist. Sehr, sehr atmosphärisch, also deutlich noch mehr als Mandy, finde ich. Suspiria ist wirklich ein Film, den ich extrem interessant und spannend auch fand. Aber er macht eine Sache, die ich extrem eigenartig finde. Diese Sache ist aber definitiv ein Spoiler für diesen Film. Und deswegen kann ich die jetzt nicht so sagen. Sie ist eigentlich, es ist was, das fällt einem sehr schnell auf, würde ich behaupten. Aber eben, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, wenn ihr auch nur ansatzweise Bock habt auf einen weirden atmosphärischen Abend, und euch sagt, hey, lass mal was richtig Komisches gucken, was irgendwie verstörend ist und uns vielleicht danach einfach eine halbe Stunde zu einer Diskussion anregt, dann gebt euch Mandy oder Suspiria. Ich glaube, bei beiden seid ihr gut aufgehoben. Ja, und an dieser Stelle mache ich jetzt dann doch einen kleinen Spoiler-Cut für Suspiria, weil ich dann doch noch auf einen Aspekt hier eingehen möchte.
Spoiler Warning.
Und zwar, die Sache, die mich wirklich an diesem Film beschäftigt hat, während ich ihn gesehen habe, also ich habe wirklich gedacht, okay, in den ersten 10 Minuten dachte ich mir, okay, ich habe diesen Film durchschaut, an der Stelle, wo ich ihn vielleicht noch nicht hätte durchschauen sollen. Und ich frage mich, wieso mir das so schnell gelingt und ob das Absicht ist. Denn ab einem gewissen Punkt in diesem Film dachte ich mir, es ist doch wirklich offensichtlich, dass Tilda Swinton auch die Rolle des Psychiaters spielt, der von Anfang an vorkommt. Ich glaube, Dr. Klemperer oder wie er heißt. Oder Klempner oder so. Und das ist völlig offensichtlich. Also, die nehmen im Deutschen sogar noch extra die Synchronstimme von Tilda Swinton, damit es auf gar keinen Fall ein Missverständnis gibt. Und ich habe diesen Film geguckt und dachte mir, okay, vielleicht ist das so ein seltener Fall, wo ich zu schnell auf eine Sache komme oder mir zu schnell eine Sache aufgefallen ist und mir die nicht auffallen hätte sollen. Und das wird vielleicht der große Twist hinterher. Dem war nicht so. Es wird nicht thematisiert im Film, warum Tilda Swinton diese Doppelrolle hat und sie auch wirklich auf eine Art und Weise hat, wo sie uns auffällt. Also die Maske ist toll. Dieser alte Mann, den sie da spielt, der sieht aus wie ein alter Mann. Wenn die Stimme nicht wäre, würde ich nicht mal beschwören, dass es mir so stark aufgefallen wäre. Aber sie nehmen halt extra diese Stimme und ich finde, sie lassen diese Stimme auch sehr deutlich danach klingen, als wenn es eine Frauenstimme wäre. Und trotzdem geht der Film nie darauf ein, warum diese Doppelrolle hier vorhanden ist. Ich habe mir jetzt nicht groß viele Interviews mit den Schauspielern angeguckt oder irgendwelche Interpretationen. Ich habe versucht, mir selber ein Bild davon zu machen und ich bin nicht zu einem Schluss gekommen, der für mich sinnvoll erscheint. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Vor allem nicht, weil es eben auch nicht aufgeklärt wird. Dieser Punkt wird nicht am Ende irgendwie erklärt. Es hat keinen dramaturgischen Inhalt scheinbar, warum dieser Arzt von derselben Schauspielerin wie Madame Blanc gespielt wird. Und das hat mich wirklich dann auch gestört, ein Stück weit, weil ich in diesem Film halt die ganze Zeit gedacht habe, okay, das ist offensichtlich, das wird uns als Zuschauer zum gewissen Grad auch deutlich präsentiert. Also am Anfang, vielleicht in den ersten 5 Minuten merkt es vielleicht nicht jeder. Da ist es mir vielleicht aufgefallen und es war unverhältnismäßig, dass es mir aufgefallen ist. Ich glaube, manche Schauspieler kann ich mir auch einfach sehr stark und sehr genau merken und ich merke einfach relativ schnell, ich erkenne die einfach wieder. Es gibt einen anderen Film, wo mir das auch so ging, wo es eben nicht so gedacht war, dass man das als Schauspieler sofort, als Zuschauer sofort merkt. Und ich dachte, ich habe hier wieder diesen Fall, dass ich einfach zu früh einen Twist erkenne, den ich noch gar nicht hätte erkennen sollen. Aber manchmal denke ich mir, das ist ja auch nicht schlimm, wenn das ein guter Film ist. Dann ist der Film trotzdem gut, wenn man den Twist schon kennt. Ja, aber dieser Film hat keinen Twist an dieser Stelle. Dr. Kemperer oder, ich komme nicht mehr auf den Namen, wie er heißt. Es wird nicht aufgeklärt, warum Tilda Swinton diese Rolle spielt. Es hat keinerlei Sinn. Und am Ende sitzt man da und denkt sich, was sollte das jetzt? Und der Film nimmt ja an sich hinten raus, so am Ende eine sehr heftige, sehr extreme Wendung. Und ja, dann denkt man so, okay, aber in irgendeiner Form wird das jetzt doch noch aufgelöst oder da kommt doch noch irgendwas. Und tatsächlich, wir kriegen eine letzte wichtige Szene mit diesem Psychiater und keinerlei Befriedigung kommt da raus. Es ist in keiner Form wird uns erklärt, was hier los ist, was passiert ist. Und das verstehe ich tatsächlich nicht und ich weiß nicht, also vielleicht lese ich irgendwo demnächst eine ganz logische, sinnvolle Interpretation davon. Ich selber konnte sie mir nicht bilden, das fand ich ein bisschen. Ja, also ich sage nicht, dass ich jeden Film verstehen muss oder kann, aber in dem Film fehlen mir dann aber wirklich mehr als ein Puzzleteil fehlt mir, um zu verstehen, warum Tilda Swinton hier eine Doppelbesetzung hat. Also streng genommen eine Trippelbesetzung, scheinbar spielt sie auch noch Helena Marcos, diese Zombie-Hexe am Ende, die total fertig ist, die spielt sie auch noch. Ich habe nur ein Interview irgendwo gesehen, wo Tilda Swinton, als sie darauf angesprochen wurde, ob sie eben diese Doppelrolle spielt, da hat sie halt nur gesagt, ja, sie hatte einfach total Bock drauf. Sie wollte es einfach gerne mal machen. Verstehe ich als Schauspieler absolut, aber wenn es im Film so offensichtlich ist und uns auch so deutlich präsentiert wird, dann wäre es schön, wenn es im Film irgendeinen Sinn hat. Oder zumindest, keine Ahnung, dann bizarrer Humor drin liegt oder so. Aber tut es halt für mich überhaupt nicht. Es erschließt sich mir nicht. Und das hat mich halt ein Stück weit immer wieder aus dem Film zwischendurch rausgeworfen. Immer wenn er halt vorkam, der Dr. Klemperer. Und, also Klemperer heißt jetzt wirklich, ich glaube, jetzt habe ich den Namen tatsächlich richtig gesagt. Und das ist halt schade, dass der Film dann schon so Brüche drin hat, die er nicht haben müsste. Im Nachhinein habe ich mir dann auch mal angeguckt, inwiefern er dann auf dem Original wirklich basiert von 1977. Und genau diesen Aspekt gibt es im Original gar nicht. Also generell, das Original läuft wirklich komplett anders ab, ein Stück weit. Was ich einerseits gut finde, weil ich mir denke, hey, ein Remake sollte was Neues auf den Tisch bringen. Warum sonst sollte dieser Film dann sonst eine Daseinsberechtigung haben? Aber wenn er eine neue Interpretation hat, dann doch bitte ja eine, die in irgendeiner Form irgendwo vielleicht erfasst werden kann oder so. Also ich kann mir wirklich gar keinen Reim darauf bilden, warum diese Doppelrolle da ist. Und ich habe es jetzt, glaube ich, 10 Mal erwähnt. Aber das musste ich noch loswerden, weil das wirklich für mich schon an dem Film genagt hat. Und den Film definitiv abgewertet hat. Also es gab dann wirklich diesen Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, der Film hätte genauso gut funktioniert, wenn es den Psychiater entweder gar nicht gegeben hätte oder sie ihn eben einfach einen alten Typen sein lassen oder das deutlich stärker verfälschen, dass Tilda Swinton ihn spielt, dann kann sie trotzdem sich da als Gestaltwandlerin versuchen. Aber dadurch, dass sie es so stark in den Vordergrund mit der Stimme vor allem gedrängt haben, dass Tilda Swinton dieser alte Mann ist, dadurch habe ich mir erwartet, dass es irgendeine Botschaft hat, irgendeine Aussage oder einen Plotpunkt ausmacht. Und das konnte ich zumindest da nicht drin finden und das fand ich dann doch ein bisschen schwach. Aber ansonsten ein sehr atmosphärischer Film, sehr, sehr stylisch, wirklich stilsicher. Schon die Title Card, also schon das Logo des Films, die Schriftart, die dort gestaltet wurde, wurde, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, vom selben Typen gestaltet, der schon für Star Wars den Schriftzug gestaltet hat. Also das muss man sich mal vorstellen, was für eine Karriere der Typ da hinlegt. Und eben, auch bei Suspiria, das sieht alles so richtig, es hat alles wirklich seinen eigenen Stil. Und ich glaube, es ist einer, ohne das Original zu kennen, habe ich das Gefühl, dass das ein interessantes und nicht sinnloses Remake war, was wirklich sehr, sehr stimmungsgeladen ist und atmosphärisch, aber trotzdem natürlich Sachen macht, wo ich mir denke, gut, hätte es das jetzt gebraucht, wäre der Film nicht deutlich stärker gewesen, wenn ihr das nicht gemacht hättet. Eben, und das ist hauptsächlich eben diese Sache mit der Doppelrolle von Tilda Swinton. Das habe ich einfach nicht verstanden. Vielleicht bin ich da einfach nicht, ja, da bin ich nicht bewandert genug für, um da irgendwie ja, die Symbolik dahinter zu verstehen, was das sein sollte. Also mir ist schon aufgefallen, dass der Film im Grunde fast nur Frauenrollen hat und eben kaum Männerrollen und vielleicht dann dieser Witz noch dabei war, dass die eine männliche Hauptfigur, die vorkommt, auch noch eigentlich von der Frau gespielt wird. Den Joke, ja, den sehe ich, aber dafür ist er zu offensichtlich, der Joke, als dass er gar keine Aussage hat. Also wenn das die Idee dahinter ist, dann ist mir das zu Meta und hat nicht allzu gut funktioniert an der Stelle. Aber ansonsten unterm Strich ist Suspiria ein interessanter Film, ein Film, den ich mir auch vorstellen kann, nochmal anzugucken, wenn ich wieder die Gelegenheit habe. Aber definitiv auch nichts für das Massenpublikum. Er hat seine Horrorelemente, auch seine krassen am Ende natürlich. Aber er ist ganze, ganze lange Strecken weg, ganze lange Strecken hinüber ist er einfach atmosphärisch und ruhig. Und ja, verstörend, aber eben nicht in dem klassischen Horrorsinne. Also er erschrickt uns nicht in dem Sinne, wie wir es heute vom Mainstream-Kino gewohnt sind. Und ja, also ich spreche hier mit einer klaren Empfehlung für Mandy und Suspiria aus, wenn ihr einen weirden Horror-Atmosphäre-Abend haben wollt, wenn ihr einfach klassischerweise ein bisschen erschreckt werden wollt, dann ist das beides nichts für euch, würde ich sagen. Ja, und das war's dann jetzt auch wieder vom Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal.
The top offer.